Ja, dann schon aber halt auch die Frage an einen selber, ne, und auch beruflich, bin jetzt 45, ja, hab da jetzt irgendwie 20 Jahre lang in der regenerativen Landnutzung rumgewurstelt und jetzt nicht alles gesehen, aber vieles gesehen und echt auch viel Hoffnung gesehen, ne, und auch eigentlich viel mehr Hoffnung als nicht Hoffnung.
Ja.
Und auch egal, was an der Klinge steht, ob es jetzt bio, regenerativ, whatever, aber es gibt relativ wenig Landwirte, die morgens aufstehen und sagen, juhu, ich mach meinen Boden kaputt. Sind halt vielleicht in irgendeinem Korsett, dass sie gerade irgendwie zu intensiv wirtschaften oder so, ne? Oder es vielleicht momentan irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht besser wissen. Aber eigentlich gibt es sehr, sehr viel Hoffnung, ne? Habe auch zunehmend erlebt, wie wir so als Nachhaltigkeitsbranche schon auch halt einfach in unserer Bubble sind, unsere eigenen Dogmen aufgebaut haben, marktgetrieben halt irgendwie rückstandsfrei uns erfunden haben, weil es ja irgendwie gar nicht geht, also weil die Luft per se ja irgendwie auch Rückstände hat und halt aus dieser Schwarz-Weiß-Nummer, ne, so wir gegen die in Schönheit sterben, versus irgendwie ein bisschen pragmatisch zu sein. Und da, wie wir halt oft so auch als wissenschaftsgetriebene Menschen, was wir ja auch so ganz oben hinstellen, so wir haben jetzt wirklich Fakten und so, da halt schon auch unheimlich arrogant rüberkommen manchmal, ne, und ignorant und damit halt auch so in seinem Demokratenmoment, wenn man will, irgendwie halt auch die Menge verpassen, ja, und sozusagen wie viel Kompromisse kann man machen, ohne falsch zu werden, ne? Um letztendlich auch halt in die Breite zu gehen, ne? Und das ist schon eine Frage, die einen bewegt, weil wir müssen es ja irgendwie skalieren.
Kommt man als Wissenschaftler oder aus dem Wissenschaftsbereich dagegen an? Also ich finde es total schwierig. Also auf der einen Seite muss man ja seine Seriosität bewahren, also insgesamt jetzt bei der Klimaforschung, ne? Auf der anderen Seite versuchen, also die Leute zu warnen, aber gleichzeitig auch nicht zu negativ rüberzukommen, weil sie sonst irgendwie ja sich auf den Rücken legen und mit dem und sich so überfordert fühlen, dass sie gar nichts mehr tun. Arroganz ist vielleicht ein Ding, aber auf der anderen Seite kannst du es ja auch nicht so einfach machen, dass du ja, ich weiß nicht, also eine Sprache zu finden dafür finde ich total schwierig. Ja, also die so ein bisschen abwägt zwischen wissenschaftlichem Anspruch und eine Einfachheit einfach.
Ja. Genau, aber ich glaube, das ist tatsächlich fast die größere Herausforderung, gerade genau diese Sprache zu finden oder Bilder oder, ne, weil ich, also klar, man kann immer weiter forschen und noch mehr Details rausfinden und gucken, wann jetzt wirklich der Golfstrom versiegt oder der Amok oder was auch immer. Aber eigentlich geht's ja darum, auch zu zeigen, letztendlich ist es kein Opfer oder für irgendjemand anders oder so, sondern es ist ja einfach nur, es geht hier um eigentlich was richtig Gutes, nämlich einfach sicherzustellen, dass wir hier weiter leben können. Ne? Und das ist in unserem ganz persönlichen Opfer, in unserem ganz persönlichen Sinn. Ne? Und ich meine, haben wir ja irgendwie bei jetzt im Extrem während Covid und so auch gemerkt, wenn wir merken, oh, es geht um meine eigene Gesundheit, dann waren wir bereit, jegliche Freiheit herzugeben. Ja,
ja, zumindest einige oder viele.
Genau. Also, ja. Aber
halt, ob das jetzt nochmal wären, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, dass da auch vieles gekippt ist danach.
Ja. Genau, so ein Vertrauen war darüber vielleicht zu viel, aber halt auch, dass man irgendwie, das ist jetzt nicht was Abstraktes, und ne, sondern es geht einfach um eigentlich den Erhalt, die Betriebsfähigkeit. Auf Englisch kann man ja das Wortspiel so schön machen. Wenn man sagt, Nachhaltigkeit ist Sustainability und das dann einfach anders buchstabieren, dann wird es Ability to Sustain.
Ja.
Ja, dann ist einfach die Fähigkeit, unter einem sich ändernden Umfeld dabei zu bleiben. Ja? Mhm. Und nichts anderes ist es. Und da so ein bisschen einfach aus der Abstraktion, aus der Komplexität, weil ja, es ist komplex, aber es irgendwie so auf Bahnsteigebene runterzubringen, dass es die Menschen verstehen, dass man ihnen so ein Montagmorgen-Häppchen gibt, woran man sich nicht verschluckt und wo auch der erste Schritt nicht zu groß ist. Ne? Gerade auch bei Landwirten, die ja sowas von keinen Bock mehr haben auf noch neue Anforderungen und noch einen Fragebogen und noch ein Audit. Ja. Und jetzt sind wir noch schlechter, weil auf einmal gibt es diese neue Substanz, noch nie davon gehört, aber anscheinend ist sie jetzt auf einmal tödlich und das dürfen wir jetzt auch nicht mehr machen. Es funktioniert ja nicht. Ja? Und gleichzeitig geht es eigentlich nur darum, den Standort zu sichern. Ja? Einer, also im anderen Extrem. Ne? Und wie baut man das jetzt auf? Ne? Und da erleben wir gerade, wie so neue Alliierte am Horizont auftauchen, nämlich der Finanzmarkt. Ja? Die Zitat Wirtschaftsprüfer erst kürzlich gemerkt haben, dass Natur endlich ist. Als Menschen wussten sie es davor auch schon, aber haben halt alle ihre Modelle sind darauf basiert, dass sauberes Wasser, frische Luft, fruchtbarer Boden unendlich zur Verfügung steht. Und da macht es betriebswirtschaftlich einfach keinen Sinn, Geld reinzustecken in irgendeine unendliche Ressource. Ne? Und jetzt hat aber ihre Risikoabteilung ausgerechnet, dass es endlich ist und auf einmal wird es ein knappes Gut und kriegt einen Preis. Ja? Und die sagen jetzt, das kann man auch bei Allianz zum Beispiel in so einem Versicherungs-Naturkapital-Risiko-Analysebericht nachlesen. Da steht im Prinzip drin, wenn du Humus aufbaust, musst du weniger Versicherung zahlen. Ja? Weil das spart uns als Versicherung Geld und Risiko. Ne? Und Banken, Versicherer, Banken sind jetzt bereit, geringere Zinsen zu fordern, wenn man als Firma, als Landwirt zeigen kann, dass man quasi Naturkapital aufbaut, sich um Biodiversität, um Wasser, um Boden kümmert. Und ja, ich meine, wer sind wir, um jetzt Natur zu monetarisieren? Ne? Gleichzeitig ist es halt ist es ein Transformationsbeschleuniger.
Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden.
Genau.
Ja.
Spannende Zeit.
Wir sind schon mittendrin.
Wir sind schon mittendrin.
Ich spreche mit Tobias Wandel. Tobias Wandel habe ich einfach kennengelernt auf einem Probenwochenende, wo unsere Töchter eigentlich involviert waren. Und wir haben das begleitet und wie das also ist. Man sitzt abends zusammen, trinkt ein Glas Wein, redet über das, was man so tut. Und das, was der Tobias macht, fand ich total spannend. Es hat etwas mit dem Podcast oder mit meinem Thema zu tun, also mit Wein, aber eher abseitig. Aber wir werden nachher noch darüber sprechen, inwiefern es interessant ist. Tobias ist Co-Gründer eines Fintech-Unternehmens. Ich glaube, man nennt das heutzutage so. Ist aber eigentlich Kompostexperte und Agrarwissenschaftler und hat sich mit Bodenkunde auseinandergesetzt. Aber er hat das beides zusammengebracht in einem Projekt, in einem Startup, das sich eben tatsächlich mit der Verbindung von beidem beschäftigt. Es ist The Land Banking Group mit einem Produkt, das sich Ländler nennt. Und wir sprechen heute darüber, wie er da hingekommen ist und was das überhaupt so genau ist. Und wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen. Das hat viel damit zu tun, würde ich sagen, dass Ressourcen endlich sind, dass Leute, die Geld haben oder Firmen, die Geld haben oder eben auch Vermögen berechnen, bemessen. Ich würde mal sagen, so seit 10 Jahren, wo 2015, 2016 hat das angefangen, das so langsam mit einberechnen in Risikoanalysen, denke ich mal, und eben auch in vielleicht Portfolio-Management und so weiter. Und ihr habt daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Deine Geschichte ist aber eigentlich erstmal eine ganz andere. Du hast Bodenkunde studiert und bist dann irgendwann nach Ägypten gegangen. Erzähl mal.
Ich wollte eigentlich Astronom werden, das habe ich auch angefangen zu studieren, war mir dann aber so ein Ticken zu abstrakt. Hatte nämlich davor mal einen Zivildienst in Ägypten gemacht und auf SECAM, das ist eine biologisch-dynamische Initiative, die aber nicht nur Landwirtschaft betreibt, biologisch-dynamische, sondern auch kulturelle Einrichtungen und so weiter. Nur da hat mich total fasziniert, wie die in so einem Land mit steigenden Einwohnerwachszahlen und nur 2% der Fläche, die fruchtbar ist, durch Kompostierung, durch nachhaltige Bodenbewirtschaftung Wüste begrünen.
Also ja, die trotzen der Wüste tatsächlich Felder ab, ne?
Genau. Ja. Und zwar jetzt nicht irgendwie künstlich, sondern indem sie das, was diese 2% der momentan genutzten Agraroberfläche ausspucken und was manche als Abfall bezeichnen, nämlich in Ägypten sind es tatsächlich 20 Millionen Tonnen Reisstroh jedes Jahr.
Reisstroh, ja, wird da so viel Reis
angebaut? Da wird sehr, sehr viel Reis angebaut, genau. Und das wird dann in der Regel verbrannt. Also das kennt man sonst ja auch aus Indien. Wenn da irgendwie diese riesen Wolken, wenn man liest in den News, dass Delhi wieder ist, das ist in Kairo nicht anders. Und es ist ja im Prinzip eine Ressource voll von Kohlenstoff, von Stickstoff, von allen möglichen Fasern, die dann dort eben nicht mehr verbrannt werden, sondern kompostiert werden mit den Zehntausenden Tonnen und von Hühnermist, Kuhmist, die sonst in der Wüste einfach vergammeln. Also wie man quasi einfach durch Schließung von Kreisläufen, heute würde man es wahrscheinlich irgendwie Circular Economy oder irgend sowas nennen, letztendlich wieder ja Lebenschaft angefangen mit Boden. Ne? Und das hat mich total fasziniert, habe dann Bodenkunde studiert, bin dann wieder zurück hin nach Ägypten und habe mich dann dort innerhalb von SECAM die Baumwolle anbauen, Kräuter, Gewürze anbauen, Cerealien anbauen, aber eben auch Obst und Gemüse anbauen. Darum habe ich mich gekümmert, um den Anbau mit den circa 50 Kleinbauern, aber auch unseren eigenen Flächen. um den Anbau gekümmert, aber auch den Vertrieb. Und aus dieser Zeit habe ich letztendlich so zwei Motivationen, die mich morgens immer noch aus dem Bett kriegen. Das eine ist einfach so diese Faszination für auch so die Basics von guter landwirtschaftlicher Praxis. Also es gibt sicher viel Innovation, aber halt auch dieses einfach Kreisläufe schließen und Biomasse, Nebenprodukte, neben Äpfel, Birnen, Karotten etc. einfach die Stängel, die Blätter, das Reisstroh wieder in Kreislauf bringen und dadurch eigentlich eine regenerative Landwirtschaft, wie man es heute nennen würde, ermöglicht.
Die ist tatsächlich auch die Basis eigentlich tatsächlich für biodynamische Landwirtschaft.
Ist auch die Basis.
Tatsächlich genau. Auch eine Kreislaufwirtschaft.
Ja. Und das sozusagen, was mich fasziniert, was man im Prinzip überall auf der Welt in verschiedenen Formen machen kann, das ist die eine Motivation. Also wie zeigen wir, dass letztendlich eine Nutzung von Ernterückständen ökonomisch sinnvoll ist, weil sie letztendlich wieder Ressourcen aufbaut und auch die Effizienz des Systems erhöht. Die zweite Motivation war zunächst mal irgendwie negativ konnotiert, aber ich habe mich, wie gesagt, neben dem Anbau auch um den Export gekümmert und da ging es viel Richtung England, Richtung Deutschland, an die Supermärkte und die haben uns zunächst mal so sehr geliebt, weil wir bio waren, biodynamisch, Fairtrade, nachhaltig, haben uns mit allen möglichen Audits gesegnet und Fragebögen geschickt und so alles gut, uns große Programme versprochen. Nur dann war es öfter so, dass es kurz vor der Auslieferung dann die Nachricht gab, so Tobias, super, dass ihr das alles macht. Und schickt doch auch noch mal ein Foto von den Blühstreifen oder ne, was ihr da gerade macht. Musst dir nur leider sagen, auch wenn dein Nachbar nichts von all dem tut, aber er ist 3 Cent billiger, deswegen kaufe ich dort.
Okay, und die haben sich tatsächlich dann für den Nachbarn entschieden, wegen dieser 3 Cent?
Ja.
Und das war ein konventionell arbeitender Nachbar oder war der war dann, also dafür haben sich auch die Bioketten dann für den entschieden, wenn der vielleicht nur EU-Bio-Siegel hatte und...
Genau, also es ist halt die Standards, also EU-Bio sagt ja zunächst mal nur einfach nicht keinen Chemieeinsatz und alles, was man dann on top tut, was sozusagen die Verbände ja dann teilweise fordern, das ist dann halt nice to have, aber am Ende der billigste gewinnt. Ne? Und ich rede jetzt schon auch von den großen Lebensmitteleinzelhändlern und Discountern und so weiter, also jetzt der Naturkostladen hier, der kleine, dem ist es das dann vielleicht schon auch wert. Aber der kauft ja auch bei den Großhändlern ein und die sagen halt einfach, sorry, die 3 Cent, die machen den Unterschied. Ne? Und das hat mich schon so damals mit meinen 23 Jahren irgendwie getroffen, so als Idealist. Ne? Ich habe gesehen, irgendwie, dass das, was wir tun, ja nicht nur schön ist, sondern auch sinnvoll ist. Ja? Mhm. Das erhöht ja die Resilienz, weil nur durch Blühstreifen, Biodiversität, diversifizierte Fruchtfolge, wie auch wirklich dann die Wüste wirklich auch langfristig begrünen konnten und also dass auch ökonomischer Nutzen entsteht und nicht nur
wirklich Bilder, ein Mehrwert.
Genau, entsteht, nicht nur Bilder für Nachhaltigkeitsbericht.
Ja.
Und dass das aber irgendwie nicht honoriert wird und dass sozusagen dann in meiner ersten so konstruktiven Frustration ich gesehen habe, irgendwie solange wir diese Nuss nicht knacken, also solange der Billigste halt gewinnt, wird sich da nichts tun. Also wir konnten dann schon auch von den Kunden so das ein oder andere Nachhaltigkeitsbudget abgreifen, ne, um dann so Projekte zu machen, Pilotprojekte, ne, aber wenn man sagt, so, funktioniert, jetzt machen wir es überall, sagt es, nö, dann sind wir halt zu teuer, das können wir uns momentan nicht leisten, weil sonst schmeißt uns die Konkurrenz aus dem Markt. Und das war für mich so eine Motivation, und nach 5 Jahren in Ägypten zu schauen, kriegen wir nicht irgendwie andere Einnahmequellen in die Landwirtschaft, die letztendlich, heute würde man sagen, diese Ökosystemdienstleistungen, also diese anderen Produkte, die die Landwirtschaft eigentlich generiert, neben Kartoffeln und Äpfeln, nämlich Hochwasserschutz, Erosionsschutz, Bestäuber, irgendwie Sicherstellung, Schönheit, Klimaschutz, ne? Also das sind ja auch Dienstleistungen, die Landwirtschaft erbringt, für die sie nicht bezahlt wird.
Externe Kosten nennt man das, oder?
Wenn es sozusagen nicht passiert, dann sind es externe Kosten für die Gesellschaft, aber wenn man sozusagen...
Also sie fangen die sozusagen auf in gewissem Maße.
Genau, aber sie haben halt durchaus auch betriebswirtschaftliche Vorteile, weil ne, jetzt irgendwie Hochwasserschutz ist zwar gut für auch das Umfeld, aber auch für einen selber, weil wenn der Boden mit zu viel oder zu wenig Wasser umgehen kann, kommt man besser durch die Saison. Ne, irgendwie zu schauen, wie kriegen wir das eingepreist, weil wenn das sich immer nur als ein Opfer anfühlt, wenn man sich irgendwie um gute Landwirtschaft kümmert, finanziell gesehen, dann wird es nicht skalieren. Und habe dann gemeinsam mit einer holländischen Firma eine Beratungsfirma gegründet, Soil and More Impact hieß die, wo wir letztendlich die Lebensmittelbranche rauf und runter bio-unkonventionell beraten haben, auf dem Feld meistens. Also ich bin da 15 Jahre quasi nonstop durch die Welt gereist, um zu zeigen, wie man durch Kompostierung, durch Mulchen, durch neue Gestaltung der Fruchtfolgen letztendlich die Resilienz von einer Landwirtschaft erhöhen kann und haben damals, wir schreiben jetzt das Jahr 2007 und Folgen der quasi über Carbon Credits, Emissionszertifikate, da letztendlich zumindest mal also mit dem Fokus auf Klima gezeigt haben, was das für Mehrwerte bringt, diese Maßnahmen, Kompostierung unter Saaten, zwischen Früchte und Co. Und so dann für die Landwirte und Landwirtinnen einfach neue Einnahmequellen geschafft. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ein paar Jahre und also haben da auch größere Kompostanlagen gebaut, auch außerhalb der Landwirtschaft. Kapstadt zum Beispiel, haben wir dann 1000 Tonnen am Tag kompostiert. Okay. Und es waren dann doch auch große Mengen Emissionseinsparungen, ein paar hunderttausend Tonnen. Nur natürlich ist CO2 nur ein Aspekt. Ja? Landwirtschaft ist komplex. Manchmal ist sogar ein bisschen CO2-Ausstoß okay, wenn dafür Biodiversität erhöht wird oder Wasser. Ne? Insofern war es mir dann schon auch wichtig, da in die Breite zu gehen inhaltlich. Das haben wir dann auch angefangen Richtung Nachhaltigkeitsbewertung und dann hat es schon wieder aufgehört mit der Zahlungsbereitschaft.
Der Firmen, die sozusagen die Produkte dann gekauft haben, oder?
Genau, also die hatten halt gesagt, okay, wir kaufen jetzt, keine Ahnung, den Dinkel für 1,80 Euro ein und aber wenn wir jetzt sehen, dass damit noch so und so viele Tonnen CO2 gebunden werden, dann können wir den Dinkel irgendwie oder den Hafer als CO2-neutral verkaufen, sogar nicht irgendwie kompensiert mit Bäumen in Costa Rica, sondern auf dem Feld, das ist uns was wert, dann kauft man halt für 1,95. Ja? Mhm. Wenn man sagt, ja, das ist das eine, aber wenn man das jetzt noch ergänzt durch Biodiversitätsmaßnahmen, Wasser, und dann wird halt aus den 1,95 Euro 2 Euro und sagen, ja, das ist dann wieder zu teuer. Weil halt quasi Biodiversität und Wasser noch nicht greifbar genug waren, jetzt als Beispiel. Ne? Mhm. So haben wir dann angefangen, das zu ergänzen, zu gucken, kriegt man das nicht noch anders irgendwie monetarisiert. Wasser war man auch schnell beim Thema Risiko, ne? Also weil Wasser ist ja auch irgendwie greifbar. Aber es war, auch wenn wir die Daten letztendlich, denke ich, schon ganz gut und wissenschaftlich plausibel erhoben haben, immer noch zu weit weg von der betriebswirtschaftlichen Realität. Es war halt, ja, das ist ein Marketingbudget, da können wir so ein bisschen was tun. Und ich rede jetzt auch sowohl von sehr großen Lebensmittelriesen, sage ich mal, bis hin auch zu kleineren Bioläden, die halt gesagt haben, das kriegen wir so nicht abgebildet, weil dadurch wird einfach der Rohstoff teurer, ja, wenn ich dem Erzeuger mehr zahle und dann fliege ich aus dem Markt. Ja, weil es gibt immer noch ein paar, die tun so, als ob das nicht wichtig ist und bieten es billiger an und dann haben die halt den Wettbewerbsvorteil. Und da habe ich so gemerkt, okay, irgendwie liefern wir schon ganz, ganz viel Information als Nachhaltigkeitsbranche, aber es landet noch in so einem Paralleluniversum. Mhm. Ja, also es geht noch nicht quasi in die eigentliche Betriebswirtschaft rein, wo es eigentlich hingehört, dass letztendlich Engagement für resiliente Landwirtschaft eine Investition in Betriebsfähigkeit ist und nicht einfach nur Marketingkosten. Ja, also es muss eigentlich Firmenwert entstehen, wenn ich mich um die Resilienz meiner Lieferkette kümmere, weil ich investiere vorausschauend. Und es sollte nicht dadurch der Firma Nachteil entstehen, weil sie weniger Gewinn macht. Ja, und diese Frage, wie kriegen wir es eigentlich hin, auch buchhalterisch, nicht nur den Daten, sondern auch von der Darstellung der Daten so, dass daraus ein Vermögenswert entsteht und nicht einfach nur Kosten. Das hat mich umgetrieben, wo ich dann aber gemerkt habe, da komme ich so mit meinem Kompostwissen dann irgendwie an Grenzen. Habe mich natürlich da auch reingearbeitet, habe auch damals schon mit Ernst & Young und KPMG und anderen gearbeitet, aber gemerkt, okay, das ist vielleicht also eine Nachhaltigkeitsberatung, ist da zu sehr in der Bubble. Wir müssen das eigentlich mehr vom Finanzmarkt her entwickeln, dass die merken, nee, das ist ja unser eigenes Interesse. Ne? Und da an der Stelle habe ich dann im Rahmen, weil es dann auch ein bisschen ruckelig wurde bei Soil & More, im Rahmen vom Restrukturierungsprozess sollte mal übergeben und da eine kurze Pause gemacht und aber gemerkt, dass ich zu sehr mit dem Thema verbunden bin, zu viele tolle landwirtschaftliche Betriebe weltweit gesehen habe, als das jetzt einfach liegen zu lassen.
Ja.
Und gesagt, nee, ich will zeigen, dass gute landwirtschaftliche Praxis vor allen Dingen ökonomisch die sinnvollste Variante ist.
Und dann hast du dir die passenden Leute gesucht, mit denen du dieses neue Projekt initiiert hast?
Ja, also es war, man könnte das jetzt auch anders nennen, Zufall, Schicksal, was auch immer. Also wir haben uns tatsächlich gefunden, auch so ein bisschen aus der Not heraus. Also in diesem Restrukturierungsprozess sucht man ja nach Übernehmern, ne? Und letztendlich über ein paar Ecken haben wir uns dann kennengelernt, Sonja und Martin Stuchtei, ein Ehepaar, die gerade dabei waren, eine neue Firmenidee sozusagen zur Welt zu bringen.
Ja.
Und dann haben wir uns getroffen, haben gemerkt, irgendwie wollen wir das Gleiche. Ne? Ich war da gerade noch in der Übergabephase, habe gesagt, ich muss einmal noch das jetzt fertig machen und will dann auch einmal durchatmen. Insofern bin ich da auch erstmal so als Freelancer eingestiegen. Mhm. Aber getroffen haben wir uns, da gab es die Firma noch gar nicht, sondern nur die Idee. Ne? Mhm. Also wie kriegt man letztendlich Natur so dargestellt, dass sie einmal die Wirkung transparent wird, aber dass sie vor allem investierbar wird. Dass es für den Finanzmarkt interessant ist, da rein zu investieren.
Ja.
Und
aus welchem Bereich kommen die? Stuttgart?
Sonja kommt, das ist auch ein Serial Entrepreneur, wie man so nennt, aber mehr so aus dem Tech und Sozialbereich. Also sie hat da unter anderem, also auch Wirtschaftsberatung, aber ansonsten Plattform gebaut, um letztendlich Fake News zu identifizieren. Okay. Einfach zu gucken, dass man nicht über Social Media und Co. einfach fehlinformiert wird. Einfach wie kann man da sozusagen Schranken aufbauen, um sicherzustellen, dass es eben auch einen Faktencheck gibt. Ja. Nicht mehr. Und Martin ist von Haus aus Geologe und Ökonom, aber war dann 20 Jahre bei McKinsey, hat da die weltweite Nachhaltigkeitspraktik aufgebaut und geleitet. Und Systemic, das ist so eine Nachhaltigkeitsberatung oder Unternehmensberatung, die sich um systemische Themen kümmert, gegründet. Genau, also haben sozusagen verschiedene Hintergründe, eher Unternehmensberatung, Finanzen, sie, den ganzen Tech-Bereich und wie man eigentlich eine Firma baut und ich so den praktischen Agrar-Lebensmittel Hintergrund, genau.
Wie ist es dann weitergegangen? Also du hast eine Pause gemacht und dann habt ihr so eine klassische Start-up-Geschichte? Also man muss Geld ein, also man hat eine Idee, man formuliert hier aus, man sammelt Geld ein.
Also es war ganz klassisch Start-up nicht, weil wir waren jetzt nicht irgendwie Anfang 20 und haben gedacht, ja, ne, so
schon mal ein Unterschied.
Genau, und haben eigentlich gesehen, also ich nach der Restrukturierung war dann schon auf der Suche auch nach was Neuem. Die hätten sicherlich auch irgendwas anderes machen können, aber es war mehr so aus dieser 15, 20-jährigen realen unternehmerischen Erfahrung, so irgendwie, das ist ja alles cool, was wir gemacht haben, und irgendwie könnte man sich jetzt wahrscheinlich auch zur Ruhe setzen, aber die Welt brennt, ne, wir müssen da jetzt wirklich was tun, irgendwie Energiewende sah so aus, als ob sie so ein bisschen auf dem Weg ist, Mobilitätswende auch, also nicht erledigt, aber da gab es irgendwie das Momentum.
Eine Fahrt aufnimmt.
Genau, einfach, ne? Aber sozusagen das wahrscheinlich wichtigsten, aber am wenigsten verstandene Hausaufgabe ist eigentlich die nachhaltige Landnutzung. Ja? Also ja. Das ist eine funktionierende Natur als kritische Infrastruktur wurde noch nicht gesehen, einfach verbraucht und
man hat einen wahnsinnigen Verlust an Oberfläche
also
der letzten Jahrzehnten gehabt. Ne?
Genau, beziehungsweise also es entsteht Wert, wenn ich sie kaputt mache. Ja? Also durch die extraktive Landnutzung hat man sozusagen Profite maximiert und ist jetzt eigentlich keine Raketenwissenschaft, um zu merken, dass das eine endliche Geschichte ist. Aber irgendwie wir sozusagen als Industrie, als Weltgemeinschaft das nicht genutzt kriegen oder nicht hinkriegen. Und sozusagen war die Motivation groß und irgendwie auch, ja, das funktioniert, das wird schon irgendwie funktionieren. Wir konnten auch so die erste Periode mal, brauchten wir jetzt noch keine externe Finanzierung, haben dann losgelegt, ein paar Leute mit an Bord geholt und uns dann auch recht diszipliniert, obwohl wir immer wieder uns auch in der Versuchung sahen, dann doch einfach wieder die neue Nachhaltigkeitsberatung zu werden, gesagt, nee, davon gibt's genug. Mhm. Was wirklich fehlt, ist diese eigene Übersetzungssoftware von Nachhaltigkeitskennzahlen von Nachhaltigkeitsmetrik in Finanzmarktkennzahlen. Ne? Und wir brauchen jetzt nicht ein neues Indikatorenset, sondern wir müssen eigentlich verstehen, was braucht eigentlich der Finanzmarkt, damit diese Brücke gebaut wird. Ne? Okay. Und so haben wir dann als allererstes.
Das heißt, ihr seid zu Banken gegangen, zu Versicherungen gegangen, Versicherungen. Auch nochmal zu den Wirtschaftsprüfern, um da abzufragen, was die genau brauchen, damit aus regenerativer Landwirtschaft, also ich sag mal aus einem Hektar Fläche, ein Mehrwert wird, ja, den man tatsächlich dann auch beziffern kann.
Genau, also haben gefragt, letztendlich, ne, die Nachhaltigkeitsbranche macht sämtliche Landwirte, Winzer, Kartoffelbauern und sonstige verrückt mit irgendwelchen Fragebögen, CO2-Bilanz, Wasserbilanz, Biodiversitätsassessment, heute dann die CSRDs und TNFDs und schieß mich tot. Und aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, und das traue ich mir jetzt auch zu, als 15 Jahre Nachhaltigkeitsberater, das zu sagen, ist oft, wenn wir ganz ehrlich sind, der Datenerhebungsaufwand größer als der Nutzen. Mhm. Und das ist ja in sich schon mal nicht irgendwie nachhaltig und skalierbar. Aber was machen wir eigentlich falsch, lieber Wirtschaftsprüfer? Wir sammeln diese ganzen Daten, es gibt eigentlich die Transparenz und trotzdem passiert nichts. Ja? Und ja, ja, nicht aus bösem Willen irgendwie, sondern weil irgendwo fehlt noch dieses Puzzlestück. Ne? Und dann haben die gesagt, ja, sehen Sie auch so, mittlerweile haben Sie auch realisiert, dass das Natur endlich ist, ne? Hatte ich vorhin schon erwähnt. KPMG hat, glaube ich, 2014 den ersten Bericht rausgebracht, wo sie mal basierend auf ein paar ganz konkreten Fallstudien gezeigt haben, dass sie eigentlich Firmenabschlüsse falsch, oder falsch ist ein großes Wort, sagen wir, unvollständig durchführen. Ne? Also gibt dann für die Bergbauindustrie ein Beispiel für Mobilität, aber auch für eine Brauerei haben sie in Indien eine herangezogen, wo man halt sieht, nach momentaner sozusagen Kunst der Buchhaltung hat diese Brauerei ein positives Jahresergebnis, basierend auf dem Leute investieren. Aber wenn man berücksichtigt, dass die Brauerei eine Abhängigkeit von Wasser hat und wenn man berücksichtigt, dass Wasser an dem Standort, wo die Brauerei ist, knapp wird und es dafür eigentlich eine Rückstellung machen müsste, plus dass auch eigentlich die Gäste-Einkaufspreise völlig unterm Realwert sind und bei den zunehmend knapper werdenden Ressourcen der Landwirtschaft der Gästenpreis auch nach oben gehen wird, wenn man nur so ein paar eigentlich Basisparameter berücksichtigt, weil es braucht jetzt keine Raketenwissenschaft, um zu wissen, dass eine Brauerei Wasser und Gäste braucht. Ja. Wenn man die berücksichtigt, ganz banal nach allen Regeln der Kunst, die Brauerei kein positives, sondern auf einmal negatives Jahresergebnis hat. Mhm. Ne? Und das würde wahrscheinlich dazu führen, dass dann irgendwann mal die Investoren anrufen und sagen, ich habe hier investiert auf dem Jahresabschluss, da steht plus 4% drin, jetzt sehe ich aber, es ist minus 3. So.
Das dürfte ja dann bei so Riesenkonzernen wie Nestlé oder so, wenn das tatsächlich alles eingepreist wird, auch nochmal zu ganz anderen Jahresergebnissen führen, oder?
Ja, ich würde es jetzt gar nicht so an groß oder klein festmachen, sondern und auch innerhalb dann dieser großen gibt es ja ein paar Sparten, die sind schon sehr progressiv, manchmal ja, sogar auch konsequenter umgesetzt als bei manchen nachhaltigkeitskleinen Läden. Mhm. Das war auch interessant zu sehen. Aber genau, das ist so.
Aber es hat nochmal einen ganz anderen Impact, wenn man
definitiv sagt, ne? Okay. Weil dann ist Shareholder Value, dann ist Kreditwürdigkeit, ne? Ja. Und die haben gesagt, ja, wir sehen das so, ja, also das ist auch real und die gibt's einen Allianzbericht, da steht es im Prinzip genau so auch drin, dass die intensive Düngung und Anwendung von Pestiziden zu rückläufigen und sehr volatilen Erträgen führt, zu Betriebsunterbrechen, zur Verteuerung der Rohstoffkosten, also steht im Allianzbericht, da könnte man denken, das ist irgendwie der monatliche Rundschreiben von Schrot und Korn oder so, und dass letztendlich ein Unternehmensrisikomanagement notwendig ist, was diese ökologischen Aspekte berücksichtigt und weil man sonst die Betriebsfähigkeit oder Betriebssicherheit dieses Unternehmens nicht mehr versichern kann als Allianz. Ja? Mhm. Und dann haben wir sie ja halt drauf angesprochen, guck mal, ihr habt doch diese ganzen Berichte rausgegeben, ne? Wir schreiben jetzt das Jahr 2022 und die Berichte waren auch 2014, 2018 so, warum passiert nichts? Und sagen sie, ja, weil wir kriegen halt keine ordentlichen Daten, wir kriegen also Durchschnittswerte aus irgendwelchen Nachhaltigkeitsberichten dann ist es aber auch so eine Vermischung aus irgendwie Spenden, bisschen Carbon Credits kaufen, bisschen teure Rohstoffpreise, das ist noch nicht strukturiert wie ein Finanzprodukt, so dass wir das irgendwie verstehen können. Aber wenn man das entsprechend strukturiert, dass man kontinuierlich wirklich auch die Wirkung von Investitionen misst. Nicht nur sagt, hier mach mal Geld und wird schon, sondern wirklich guckt, na, hier ist irgendwie 7 Hektar Wein oder Kartoffeln oder was auch immer. Da werden dann bestimmte Maßnahmen durchgeführt und da sieht man jetzt wirklich, wie sich zum Beispiel die Wasserhaltekapazität entwickelt. Ja, in beide Richtungen, aber es gibt sozusagen diese Transparenz. Es ist kontinuierlich ergebnisorientiert gemessen und man sieht, bringt es was oder nicht. Und dass man sozusagen dann wirklich der Investition in die Fläche ein Messergebnis zuordnen kann. Das ist das eine. Plus, dass man eine Vertraglichkeit hat zwischen dem, der zahlt und dem Landwirt in dem Fall, der das Geld empfängt, die sagt, okay, das ist jetzt nicht einfach, man zahlt nicht einfach nur mehr für die Kartoffel, sondern es ist wirklich eine Investition in Naturkapital. Ja, es ist eine Investition in die Resilienz der Fläche, also vertraglich auch entkoppelt vom Rohstoffpreis. Und man kann zeigen, dass es einen zukünftigen ökonomischen Wert hat, ne? Weniger Risiko, Standortsicherheit, Marktzugang über irgendwie Daten, die man hat. Dann entspricht man eigentlich nach Handelsgesetzbuch oder sonstigen Rechnungslegungsstandards einem immateriellen Vermögenswert. Also dann kann man diese Zahlungen als Vermögenswert auf die Bilanz packen, anstatt sie als Kosten zu buchen. Mhm. Und diese Anforderung, also diese Identifizierbarkeit, dass man die Investition am Messergebnis zuordnen kann und wirklich auch kontinuierlich wie beim ETF-Fonds sieht, wie sich's entwickelt, dass man es vertraglich so gestaltet, dass man dieses Messergebnis auch besitzen kann und handeln kann, dass es nicht am Rohstoff hängt und dass man den zukünftigen ökonomischen Wert darstellen kann. Das sind sozusagen die Zutaten nach Rechnungslegungsstandard, um dann einen Vermögenswert zu definieren.
Das heißt, was wir bisher nicht gemacht haben, ist, dass wir Natur oder auch kultivierte Natur, dass wir der einen Vermögenswert zuordnen. In gewisser Weise. Also im Prinzip könnte man das auch, wenn man jetzt mal ganz, ganz groß denkt, könnte man das mit dem Amazonas auch machen. Und sagen, ja, da ist der Hektar so und so viel wert. Wenn ich ihn abholze, dann kriege ich zwar vielleicht kurzfristig Geld, aber langfristig ist das ja aus meinem Kapital raus.
Genau. Ja? Also unser größtes Projekt ist tatsächlich 2 Millionen Hektar in Afrika, ein Nationalpark.
Okay.
Wo es genau darum geht, also wir reden dann sozusagen von den Nature Capital Stocks, also sagen diesen wirklich der Vermögenswert, den man halt halten will. Ja, es ist wie wenn du ein Gebäude hast, eine Siloanlage von der Mühle, ja? Und wenn die halt einfach durch schlechte Wartung, weil man die Wetterseite nicht streicht, weil man das Dach nicht flickt, irgendwie wegerodiert, dann verliert die Mühle auch an Wert. Hingegen, wenn man sieht, es kommt zunehmend stärkere Gewitter daher, deswegen mache ich mal das Dach ein bisschen fester. Das ist auch Geld, was ich ausgebe, aber das steigert den Wert der Mühle, weil die sozusagen in weiser Voraussicht in präventive Wartungsmaßnahmen investiert wurde. Und eine Investition in eine Untersaat ist nichts anderes. Ja, es ist eine Investition in eine präventive Wartungsmaßnahme, um die Laufzeit quasi der Produktion des Naturkapitals Boden zu verlängern. Und nur dazu muss man halt von der Berichterstattung was ändern, weil momentan habe ich ja selber gemacht in meinen Jahren bei Soil & More, wenn du einen Nachhaltigkeitsbericht schreibst, dann gehst du halt hin und sagst, um auch den Datenerhebungsaufwand zu verringern, ja, im Durchschnitt düngen die so und so viel, irgendwie 10 Tonnen Kompost, sind so ein Durchschnittswert fürs Jahr. Man nimmt vielleicht mal eine Bodenprobe, aber das ist alles sozusagen halt so Annahmen, Durchschnittswerte. Mhm. Und man prüft eigentlich gar nicht, wie sich's entwickelt. Ne? Und da war für uns dann wiederum die Krux, okay, haben wir verstanden, wenn man, das fängt an mit der Transparenz, mit dieser kontinuierlichen Messung, da jetzt irgendwie hunderte von Ökologen anzustellen und die durch die Welt zu schicken, wird nicht funktionieren. Absurd, und da gab es sozusagen eine neue Parallelentwicklung im Bereich der Daten, also Fernerkundung, Satelliten, ob man das jetzt mag oder nicht, aber die gab es einfach. Da hat sich in den letzten eigentlich ja 6-7 Jahren auch erst sehr, sehr viel getan, dass es einfach viel mehr Daten gibt und bessere Daten.
Bessere Daten, also hochauflösend.
Ich hatte das selber früher erlebt, als ich noch Agrarberater war, dann gab es auch schon diese Versprechen, hier gibt's die neue App und wenn du das nutzt, ne, und dann sagt dir, es regnet, schaust aus dem Fenster, hat's halt nicht. Ne? da hat sich tatsächlich vieles getan. So bekommen wir, also es wird immer noch mehr versprochen, als funktioniert. Ja?
Okay.
Aber wir haben uns da sicherlich 250 verschiedene Datenanbieter angeschaut und jetzt so nur, glaube ich, 10, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns zum Beispiel 2-mal pro Woche eine bodenfeuchte Messung aus dem All geben.
Okay,
also jeden Hektar auf der Welt.
Ja, also wenn wir es jetzt konkret machen, ich habe zum Beispiel einen Weinbaubetrieb in Rheinhessen, ich habe 7 Hektar, mich interessiert das Ganze jetzt, ich möchte von, sagen wir mal, als konventioneller Weinbauer umstellen auf Bio. Und frag euch jetzt an, dann könnt ihr mir sozusagen als erstes mal einen Datensatz liefern, wie der Ist-Zustand meiner 7 Hektar Weinberge ist. Und dann kann ich mit euch sozusagen, also ihr seid ja jetzt nicht Berater, das ist jetzt nicht eure erste Dienstleistung, aber da kennt ihr auch Leute, mit denen ihr das oder mit denen der das machen könnte. Aber ihr könntet sagen, okay, wir fliegen jetzt 2-mal die Woche mit dem Satelliten über deine 7 Hektar und können dir ganz genau sagen, wie sich deine Weinberge im Laufe der nächsten Jahre entwickeln werden und welchen Wertzuwachs sie haben. Ist das im Prinzip die Idee?
Genau, also noch ein Ticken anders, vielleicht sogar noch besser. Also als allererstes, das Einzige, was wir von dir als Winzer bräuchten, ist deine sogenannte Feldblockdatei. Die ist Teil deines EU-Agrarsubventionsantrags. Sprich, du musst dich nur bei deinem Agrarportal anmelden, gehst ist irgendein so ein Knopf, wo man die Daten exportieren kann. Mhm. Feldinformation heißt ja, glaube ich, ist unterschiedlich, welches Portal man nutzt. Und dann muss man auf Daten exportieren klicken. Ja. Geometrie heißt es dann, oder Feldblockdateien. Das sind dann quasi ist eine digitale Karte deines
Landes. Also im Prinzip alle GPS-Daten.
Genau, aber halt sozusagen die Feldumrissdateien, nicht einfach Punkte, okay, sondern die Schlagdateien, Polygon. Ja. Mhm. Das kannst du bei uns direkt mit Drag and Drop oder rüberschieben, einfach ins Endlandler reinpacken und dann wird sozusagen für diese Flächen ein sogenanntes Naturkapitalkonto erstellt, aber mehr brauchen wir auch nicht, kein Fragebogen, kein nix, einfach nur diese Dateien da einmal reinschieben. Okay. Und dann habe ich ja gesagt, gibt's diese Daten jetzt so seit 6-7 Jahren, sprich was passiert ist, dieses Naturkapitalkonto wird erstellt und wir laden automatisch sozusagen die Daten der letzten 6 Jahre hoch. Weil wir
schicken. Die habt ihr sowieso schon.
Genau,
wir schicken. Das heißt, ihr könnt auch rückwirkend sagen, das ist ja cool.
Und wir schicken jetzt nicht den Satelliten rüber, wir benutzen ja ganz offizielle Daten von ESA, NASA, etc., alle möglichen anderen Anbietern. Und die haben eben in einer hohen Auflösung Daten eigentlich ab 2017 oder 18. Für bestimmte Aspekte kann man auch noch weiter zurückgehen. Okay. Aber dass man wirklich jetzt zum Beispiel für jedes Feld mit einer Auflösung von 1 Hektar, also 100 mal 100 Meter Pixel sieht, wie sich alle 2 Tage in einer Radarmessung ist es dann, die Bodenfeuchte entwickelt hat, fand ich so als Bodenkundler schon ganz cool. Also ich habe dann auch als erstes, als wir dann, da gab es die Software so noch nicht, aber wir haben die Datenlieferanten geprüft, habe einfach meine ganzen Projekte von früher, die ich betreut habe, hochgeladen. Guckt, hat das eigentlich was gebracht? Ne? Das ist dann der auch Winzer, auch Weinanlagen in Südafrika oder Tafeltrauben in Neuseeland oder Kartoffelanbau in Ägypten. Habe einfach mal geguckt. Ich weiß, dieses Feld, da haben wir angefangen 2014 mit Kompostierung und Untersaat oder in 2017. Und ich weiß, der Nachbar hat immer gelächelt. Ne? Sind ja frei verfügbare Daten, habe die dann auch hochgeladen, habe halt gesehen, wie sich dann auf dem einen Feld, wo wir dann die Maßnahmen umgesetzt haben, in den letzten 5-6 Jahren die Wasserhaltekapazität halt um 20-30% verbessert hat oder um 6%, also unterschiedlich, ne? Und auf dem anderen war es teilweise sogar rückläufig, ne? Ja. Und das ist ja auch einfach agronomisch spannend, ne? Weil man kann ja Bodenproben nehmen, ist aber auch teuer und dann weiß man ja selber, man schickt die gleiche Probe in 2 Labors, kriegt 2 unterschiedliche Unterresultate, oder man ist ja eh nur repräsentativ, aber wirklich, wenn man es Pixel für Pixel, also 100 mal 100 Meter, das bekommt und rückwirkend, das ist schon auch spannend, um auch zu gucken, welche Maßnahmen funktionieren denn überhaupt. Ja, weil wir geben ja schon auch viel Geld einfach aus, basierend auf Annahmen, ja, oder weil es im Standard steht. Aber da jetzt wirklich mal zu gucken, vielleicht am Nordhang versus Südhang, ist eigentlich doch eine Untersaat ausreichend, brauche ich gar nicht kompostieren, weil das Kompostieren, das ist zwar irgendwie cool, aber ist ja auch echt ein Haufen Arbeit. Ne? Und das Gleiche dann machen wir im Vegetationsanalysebereich, wo wir, also Wasser wird gemessen im Radar, muss man sich so vorstellen, der Satellit fliegt da 2-mal die Woche drüber und schaut durch die Radarbrille auf die Erdoberfläche und die Erdoberfläche reflektiert in Abhängigkeit der Bodenfeuchte im Radarlicht.
Okay.
Und das Gleiche wird gemacht im Infrarotbereich, ist ja quasi wie eine Wärmebildkamera. Die sogar noch hochauflösender, nicht 100 mal 100 Meter, sondern 10 mal 10 Meter. Allerdings mehr beeinflusst von der Wolkenschicht, sprich, da kriegt man manchmal nicht alle 2 Tage ein gutes Bild, sondern manchmal auch nur alle 2-3 Wochen. Aber durch die Infrarotkamera sieht man sozusagen die photosynthetische Aktivität, weil Photosynthese nimmt ja Sonnenlicht und wandelt dann, oder setzt dann den Zuckerstärkezyklus in Gang. Und quasi dieses absorbierte Sonnenlicht sieht man von oben, ja, und in der Infrarotkamera. Okay. Und man kann dann quasi sehen, wie viel Photosynthese stattfindet, was sozusagen Proxy ist für die Vegetationsentwicklung. Und dann sieht man halt nicht nur, wie der Aufwuchs ist, wie unterschiedlich im Zeitverlauf, aber auch wie unterschiedlich quasi auch eine landwirtschaftlicher Betrieb gestaltet. Es gibt irgendwo Büsche, Bäume und hier Felder, ne, weil das ist ja auch bei vielen Standards eine Anforderung, wie viel Blühstreifen man hat, wie viel Bufferzones man hat.
Biodiversität zu fördern.
Biodiversität, genau, jetzt beim Wein nicht so relevant, aber bei
aber auch immer wichtiger werdend, ja.
Genau, aber auch sozusagen bei jetzt einjährigen Kulturen die Fruchtfolgegestaltung, ja. Ne, also ist es jedes Jahr Mais, also viel Biomasse und dann wieder nichts und wieder, ne, oder ist es jedes Jahr unterschiedlich, wenn sozusagen nach der Ernte auf einmal auf Null runtergeht, weiß man auch, okay, das ist Schwarzbrache. Wenn dann aber das schnell wieder grün wird oder gar nicht auf Null geht, dann habe ich eine Zwischenfrucht und so. Ja, und so sieht man viele Sachen aus dem All, nicht alles, ne, aber allein mit diesen zwei hat man zum einen die Möglichkeit, einfach auch die landwirtschaftliche Betrachtungsweise, die agronomische Betrachtungsweise zu unterstützen, zu gucken, ne, was passiert da, wie mit dem Wasserhaushalt, wie ist die Gesundheit meiner Vegetation, ne, also wie viel Photosynthese findet da statt? Gleichzeitig kann man aber auch gerade aus der photosynthetischen Aktivität und Biomasse auch den Kohlenstoff definieren, also wie viel Kohlenstoff wird da eigentlich in den Bäumen gebunden, und zahlt da sozusagen in verschiedene Zielrichtungen ein. Ne? Also Wasser ist ganz klar ein Risikothema. Ja? Also das ist auch das, wo wir jetzt schon die ersten Rückmeldungen von größeren Banken haben, die sagen, ja, das ist im Prinzip genau das, was wir brauchen. Die kontinuierliche Messung von der Wasserhaltekapazität im Boden, das ist für uns ein Risikoparameter, weil ganz ehrlich, in der Landwirtschaft, ne, basierend auf den Risikoanalysen, die wir sozusagen für den Sektor haben, wissen wir, dass unsere Kreditausfallrisiken nach oben gehen, infolge der Übernutzung von Böden. Ja, ja. Unsere momentane Kreditwürdigkeit sagt zwar, wenn du so intensiv wie möglich wirtschaftest, bist du profitabel, deswegen solltest du eigentlich eine gute Kreditwürdigkeit haben. Unsere Risikoabteilung sagt aber genau das Gegenteil.
Nur genau, weil das haben wir ja auch in den letzten Jahren nie gesehen. Es gibt Jahre, da trocknen einfach die Oberböden dermaßen stark aus, dass die aufbrechen und eigentlich dann auch im Zweifelsfall gar nichts mehr wächst.
Ja.
Wenn du auf der anderen Seite teilweise Böden hast, die ich in, weiß ich nicht was, in Neuseeland oder so, Australien kennengelernt habe, wo es monatelang nicht geregnet hat und ich in den Oberboden greife und es ist trotzdem feucht, weil es einfach die Humusschicht so stark aufgebaut wurde, dass immer Feuchtigkeit da bleibt, weil der Boden die halt hält, ne, ja, sehr lange Zeit.
Genau, da sieht jetzt halt die Bank, okay, trockener Boden. Und dann gibt's, wenn es das irgendwie 2-3 Jahre in Folge ist, halt vielleicht dann irgendwann mal kein Getreide mehr oder was auch immer da wächst. Gleichzeitig, wenn jetzt ein Bauer sagt, ich nehme mehr Geld in die Hand, 200 Euro pro Hektar und mache eine Untersaat,
ja,
dann ist in der Erstanalyse erstmal dieses Feld weniger profitabel und kriegt eigentlich eine schlechtere Kreditwürdigkeit attestiert, obwohl sie eigentlich das sicherstellt, dass es das Feld in 5 Jahren noch gibt, wenn es mit der Tilgung losgeht. Ne? Und genau diese Brücke können wir jetzt halt bauen. Ne? Und da gibt es jetzt auch die Ankündigung von Banken, das wird jetzt auch gerade an verschiedenen Stellen durchverhandelt, dass sie dann, wenn ein Landwirt, wenn auch ein verarbeitender Betrieb, ne, der sich sozusagen entsprechend in der Lieferkette darum kümmert, dann weniger Zinsen zahlen muss.
Okay, also das ist in der Mache. Es ist ja noch nicht, de facto ist es aktuell noch nicht so, sondern es wird jetzt einfach kommen.
Genau, aber es ist sozusagen, as we speak, sozusagen, jetzt gerade wird es verhandelt an verschiedenen Stellen und es geht jetzt nicht mehr darum, ob, sondern nur noch, ob es jetzt irgendwie, wie viele Basispunkte es dann halt sind.
Okay.
Aber das entspricht sozusagen der Logik, die eine Bank braucht, entspricht den entsprechenden Rechnungslegungsstandards, dass durch diese und andere Tools, wir sind ja nicht die einzigen zum Glück, die das tun, vielleicht noch eine der ersten, die es wirklich konsequent nicht nur messen mit Satellitentechnik, davon gibt es ja tatsächlich richtig viele, aber das sind wirklich in Finanzzahlen übersetzt, also auch in der Form eines Finanzprodukts. Aber das wurde sozusagen attestiert, dass das den Anforderungen entspricht und ist jetzt in der Umsetzung.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr seid jetzt ein Unternehmen, was hier in Deutschland sitzt. Das heißt, ihr sprecht mit deutschen Banken, aber ihr habt ja Kunden weltweit. Das heißt, im Prinzip müsst ihr Banken auf der ganzen Welt abklappern und mit denen das immer wieder neu verhandeln? Oder was passiert da?
Genau, also wir sitzen in Deutschland, sind jetzt 60 Leute, wobei von den 60, glaube ich, nur 15 in Deutschland sitzen, der Rest sitzt irgendwo anders.
Okay.
Südafrika.
Und Indien. Wann habt ihr euch gegründet?
Vor 3 Jahren.
Okay, das ist schon ein ziemlicher Zuwachs an Leuten.
Ja, wir haben halt, also es ist ja ein wichtiges Thema, uns jetzt, wie gesagt, nicht so aus der Nummer entstanden, so mal gucken, wo gibt's irgendwie eine Business Opportunity, sondern ja. Also entweder funktioniert oder nicht, aber wenn, dann muss es auch richtig funktionieren, ne? Und haben dann auch, hattest ja vorhin gefragt, an der Stelle doch wieder klassisches Startup, irgendwann in die Finanzierungsrunden reingegangen, haben da auch langatmige Investoren gefunden, aber alles zwischen Family Offices und Venture Capital. Das entwickelt sich auch gut, kommen jetzt auch gerade vom Weltwirtschaftsforum zurück aus Davos, wo das auch nochmal präsentiert haben mit viel positiver Rückmeldung. Und insofern, ja, sitzen wir in Deutschland, wir reden mit deutschen Banken, aber weil das Ganze so gestrickt ist, dass es internationalen Rechnungslegungsstandards entspricht, jetzt nicht nur Handelsgesetzbuch, kriegen wir da auch die entsprechende Rückmeldung von der UBS, von allen möglichen anderen, die sagen, das entspricht im Prinzip den Anforderungen und funktioniert. Also das ist schon so draufgelegt, dass es an anderen Orten auch klappt. Letztendlich ist natürlich, wenn man jetzt hier in, keine Ahnung, Lüneburg in die Volks- und Raiffeisenbankzentrale geht, hat der Filialleiter da jetzt vielleicht davon noch nicht viel gehört.
Ja? Verstehe ich, ja.
Aber deswegen versuchen wir halt dem auch nicht entgegenzuwirken, sondern es zu unterstützen, indem wir halt gucken, zum Beispiel, dass wir dann mit DZ Bank, das ist sozusagen die Trägerorganisation der Volksbank, dass wir sozusagen die mitnehmen und dann sagen die grundsätzlich okay, dann gibt es sozusagen ein offizielles Schreiben, dann kann man mit dem auch als Landwirt zu seinem Filial, zu seiner Hausbank gehen und sagen, guck mal, die sagen, das geht, dann lass mal reden. Ne? Mhm. Und am Ende vom Lied gibt's ja auch Signale von der EZB und so Richtung Green Rating, Green Bonds und so, dass auch Banken letztendlich die Anforderungen haben, zeigen zu müssen, dass sie auch grün investieren. Insofern ist da so ein Markt, nur es hat so, die Packenden haben gefehlt. Ne? Und wir versuchen quasi mit dieser Lösung wirklich eine Brücke zu bauen, um zu zeigen, dass gute landwirtschaftliche Praxis eben in Form eines Finanzprodukts bilanzierbaren Wert kreiert und dass es nicht einfach nur reines Gutmenschentum ist.
Ja. Also es geht um Wertschöpfung, aber auch um Wertschätzung irgendwie auf einer anderen Ebene. Ne?
Definitiv, ja.
Tatsächlich habt ihr auch Weingüter im Portfolio. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind das zumindest 2 in Südafrika. Ja. Wie Reinecke ist ja so ein ziemlich großes, schon sehr lange auch biodynamisch arbeitendes Weingut. Was war noch? Boschendal oder?
Boschendal und Spier.
Aus Spier.
Genau.
Ja. Okay.
Genau. Und bei Spier, da gibt's ja den Angus McIntosh. Ist ja auch ein interessanter Lebenslauf als Ex-Goldman Sachs Banker, jetzt regenerativer Landwirt, auch biodynamisch. Und hat uns da auch viel geholfen, gerade in der Entstehungsphase, das auch so zu machen, dass wir auch die Spezifika vom Weinbau mit reinnehmen. Natürlich, das ist irgendwie Westkap, ist jetzt nicht vergleichbar mit allen anderen Weinregionen, aber einfach ist doch anders als jetzt, wenn man Kartoffelfeld anschaut. Ne? Und Boschendal macht auch ganz viel. Da haben wir aber auch nicht nur den Wein angeschaut, sondern die haben ja auch mittlerweile Steinobst und alles mögliche andere. Okay. Hören aber schon auch von allen möglichen anderen, dass das durchaus spannend ist, weil natürlich auch der Wein zuerst mal agronomisch, klimatisch sozusagen unter Stress steht, ne, und da zu gucken, welche Maßnahmen funktionieren eigentlich, sprich, das muss die Maßnahmen ja auch finanzieren und wenn man dann aber mit so einem Tool auch gleichzeitig den Zugang zu Kapital vereinfacht, ist das natürlich willkommen und oder notwendig. Gleichzeitig man aber natürlich auch durch diese Transparenz und auch Skalierbarkeit auch nochmal ganz neue Narrative auch in der Kommunikation aufbauen kann, ne? Weil bisher hat man vielleicht so ein Liebhaberfeld, wo man eine Bodenprobe hat, so ein paar Carbon Credits, aber das sind wirklich auch ausgerollt, sagen wir mal, aus Sicht eines vielleicht Weinhändlers, der mit vielen Weinbergen zusammenarbeitet, wirklich auch konsolidiert quasi wirklich diese Geschichten erzählen kann, basierend auf kontinuierlicher Messung und wirklich mal quantifizieren kann. Durch unser langjähriges Commitment zu regenerativer, biodynamischer Landwirtschaft haben wir über die letzten 6 Jahre schon so und so viel 1000 Kubikmeter Wasser gespart, so und so viel Kohlenstoff gespeichert, so und so viel Quadratmeter, Kilometer Biodiversitätsfläche aufgebaut. Damit kommen gerade aus Südamerika, Mittelamerika zurück, wo im Kaffeebereich ganz, ganz viel entsteht, auch aus Klimadruck, aber auch Biodiversitätsmaßnahmen, die aber auch da zur Risikoprävention dienen, ne? Mikroklimata zu schaffen, die jetzt eigentlich dem Klimawandel entgegenwirken, wo dann aber auch sozusagen als nächster Schritt jetzt geschaut wird, okay, nicht nur in der Flora, sondern auch in der Fauna, ne, gibt's ja auch neue Techniken mit Vogelstimmenrekordern und so, dass man auch sieht, dass ein Weinberg jetzt nicht einfach irgendwie totgespritzte irgendwie Rebstock ist, sondern dass durch das Commitment, durch die Umstellung zu bestimmten Anbauweisen auch wieder mehr Vögel drin sind, mehr Insekten, mehr dies, mehr das, das kann man ja alles mit monitoren, ne, und da wirklich so ein Naturkapitalkonto ist jetzt irgendwie so ein technischer Begriff, ökologischer Passport ist auch nicht viel emotionaler, aber ne, einfach auch in diese Ganzheitlichkeit reinkommen kann und wirklich zeigt, dass man da letztendlich wieder einen lebendigen Ort schafft, wo ja auch Wein angebaut wird, der wahrscheinlich sogar auch
aber eben der Teil ist, des Ganzen.
Genau, aber halt, dass sozusagen da Landwirtschaft an der Stelle nicht gegen die Natur funktioniert, sondern mit der Natur, und das ist ja nicht nur für den Banker interessant, sondern auch für den Verbraucher.
Für alle eigentlich, ne? Und das wäre dann sozusagen eben auch die Wertschätzung des Ganzen, ne? Die eigentlich viel zu selten auch eingepreist wird, ist auch wieder aber also selbst marketingtechnisch irgendwie schwierig ist, mit reinzubekommen, aber einfach viel zu selten passiert. Und ja. Das, was ihr macht, lohnt sich das auch für einen kleinen Erzeuger? Also ich meine, die zahlen euch ja auch dafür, dass ihr denen die Daten liefert und sozusagen dieses Finanzprodukt. Grundsätzlich hört sich das so an, dass ihr mit Großen zusammenarbeitet. Jetzt in Südafrika zum Beispiel ist ja auch Carpe Diem, die jetzt Tafeltrauben zum Beispiel erzeugen und, glaube ich, der größte Tafeltraubenerzeuger Südafrikas sind. Das sind dann schon große Unternehmen. Wenn ich jetzt tatsächlich mal eine 7 Hektar oder 5 Hektar habe, ist das auch interessant?
Also, ne, wir haben irgendwo angefangen und da fängt man eher mal mit größeren an, dann muss man einfacher oder kommt man schneller an Flächen, an Referenzwerte. Aber grundsätzlich ist so philosophisch für uns auch visionär der Ansatz, diesen ganzen, wenn man so will, Naturkapitalmarkt zu demokratisieren, ne? Ja. Weil jetzt heute im CO2-Bereich ist es ja eigentlich auch den Großen vorenthalten, weil das mit so einem irrsinnig großen Bürokratieaufwand einhergeht, ne?
Also CO2-Zertifikate irgendwie zu.
Wenn man sozusagen mit Hand und Fuß macht, mit wirklich Registrierung und dies und das, allein ein Audit kostet schon 15.000 Euro mindestens einmal im Jahr, und dann der ganze Papieraufwand, das kann sich ein kleinen Bauer, wobei 7 Hektar ist ja gar nicht so klein, aber das versteht man auch gar nicht, was da drin steht. Da brauchst du wieder einen Projektentwickler, einen Berater und dies und das. Und da im Prinzip einfach sagen, dass du dir wie ein ETF-Fonds, wie wenn du, keine Ahnung, kannst halt ein Naturkapitalkonto aufmachen, sowohl als Landwirt, Landsteward nennen wir es auch neutral, weil das geht auch für Moore, für Wiedervernässung von Mooren, für kleine Naturschutzgebiete, für deinen Vorgarten.
In Südtirol betreut ihr sozusagen ein Naturschutzgebiet.
Ja, aber auch auf Verbraucherseite, dass jeder sagt, eigentlich, also ich will als, ich bin Outdoor-Fan, ja, und ich bin gerne draußen, das ist mein investiertes Interesse, dass die Natur schön bleibt, und wenn es jetzt hier irgendwie Hickel gibt, also das funktioniert jetzt heute noch nicht, aber sozusagen die Ambition, dass es genauso einfach ist, wie wenn ich in irgendwas anderes investiere. Ich halt sage, ich will in funktionierende Natur investieren.
Also das ist eine Idee auch bei euch sozusagen als Produkt irgendwann in der Zukunft, dass ich als Privatperson mich da auch engagieren kann oder ein Finanzprodukt kaufe bei euch.
Genau, also es ist, da muss man sich so vorstellen, wir reden da auch mit einigen Outdoor-Marken, ja. Die sagen, wir würden es eigentlich gerne unseren Kunden mit anbieten, dass dann irgendwie das Fahrrad, der Wanderschuh, das Zelt, keine Ahnung, ist das eine Produkt, aber wir kümmern uns quasi auch jetzt über irgendwie Nachhaltigkeitsberichterstattung, CO2-Kompensationen hinaus darum, dass sozusagen in den Schweizer Alpen, im Südtirol, in wo auch immer, am Bodensee, irgendwie Natur erhalten wird, indem wir die Landnutzer veranreizen, sich entsprechend um die Natur zu kümmern. Und das bündeln wir sozusagen als Unternehmen in der Region und bieten sozusagen dann neben unseren, wie gesagt, Tracking-Schuhen oder Zelten den unseren Kunden an, quasi da mit rein zu investieren, weil sie haben ja ein Interesse, dass die Natur schön bleibt, ne? Und wir als Unternehmen packen da nochmal was drauf oder so. Also da kann man auch in verschiedene Richtungen weiterdenken. Aber genau, zurück zur Frage. es ist so strukturiert, dass es auch sehr klein funktionieren kann. Also wir haben jetzt auch gerade ein Projekt mit irgendwie 10.000 Kleinbauern in Indien. Das sind jetzt nicht einzelvertraglich, das ist dann gebündelt über eine Kooperative, ja, aber ja. Es funktioniert. Sie könnten sich mit ihren oder wer auch immer hier jetzt zuhört, anmelden bei Ländler.io, registrieren. Da können Sie alles ab einem Hektar hochladen. Also wenn es kleiner ist als ein Hektar.
Genau, das funktioniert mit der Satellitentechnik noch nicht.
Ne? Also im Biodiversitätsbereich sogar bis 10 Meter runter, ja. Ne? Aber Wasser, da ist sozusagen diese Radarmessung, das geht ab 100 mal 100 Meter los. Mhm. Man kann auch eine kleinere Fläche hochladen und dann misst man halt den Nachbar mit. Ja?
Okay, gut. Also ich sag mal, ein klassischer Weinbauer in Burgund, der 40 verschiedene Parzellen hat, verteilt, für den funktioniert das dann auch nicht, aber sobald es ein bisschen größer wird,
ja. Beziehungsweise man würde halt dann mehrere Parzellen mit einer Messung vielleicht erfassen, wenn jetzt nicht alle nebeneinander liegen, dann ja, genau. Mhm. Aber grundsätzlich kann man auch als 7-Hektar-Betrieb sich da anmelden. Das kostet dann ein paar Euro pro Hektar. Mhm. Einfach die Messgebühr jährlich. Was wir auch noch machen, ist, wenn man so diese Ergebnisse, auch die historischen Ergebnisse, man kriegt ja direkt dann auch ein paar Jahre rückwirkend, ne? Das ist ja auch schon mal spannend, auf welchem Weg bin ich eigentlich, wird es besser, wird es schlechter, es bleibt gleich. Was wir dann auch noch anbieten, ist so eine Standort-Klimarisiko-Analyse, einfach um zu schauen, wenn man das will oder braucht, zu gucken, wie es nach den letzten Weltklimarat-Vorhersagen so die Entwicklung an dem Ort. Ne, kriegt man eher feuchte, heiße Sommer, eher trockene, heiße Sommer, eher kalte Frühjahrs, ne? Einfach, dass man so ein bisschen weiß, wie entwickeln sich eigentlich die Anbaubedingungen, weil wir das auch stark erleben, auch aus anderen Industriebereichen, mit denen wir zusammenarbeiten, Automobil, Schwermetall, Bergbau und so weiter, wo auch viel in Biodiversität investiert wird, auch mehr als ich wusste.
Ja.
Die dann sagen, boah, wir haben da jetzt schon vor 10 Jahren angefangen, aber das, was wir da gepflanzt haben, das wächst alles nicht, weil das ist viel, viel zu trocken. Ne? Hätten wir damals gewusst, dass wir jetzt das im Frühjahr nicht mehr regnet, hätten wir andere Sorten ausgesucht. Ne? Mhm. Dass man auch so quasi Daten nutzt, um Maßnahmen sinnvoll einzusetzen. Ne? Dass man halt auch aus diesem blinden, dogmatischen Umsetzen von Standards rauskommt und wirklich in diese ergebnisorientierte, outcome-based heißt es auf Neudeutsch, Datennutzung reingeht, zu gucken, was bringt tatsächlich was und nicht einfach nur den Standard befolgen. Ne? Und quasi der Blick dann nach vorne, welche Sorten sind vielleicht eher, keine Ahnung, trockenstressresistent oder es ist zwar jetzt gerade trocken, aber eigentlich wird es feuchter. Ne? Das sind ja Informationen, die sind für die Landwirtschaft durchaus auch von relevant. Ganz klar, mit Vorsicht zu genießen, sind alles Vorhersagen. Aber das sind schon Themen, die wir jetzt auch für globale Unternehmen durchgeführt haben, die dann einfach mal ihre 20, 30 Hauptstandorte hochgeladen haben, um zu gucken, wie entwickelt sich eigentlich die Anbaufähigkeit von einem bestimmten Produkt in Zukunft an dem Ort. Ob das dann genauso eintritt, weiß man nicht, aber ist es grundsätzlich eher der Trend oder eher der Trend? Ne? Und dann kann man entsprechend die Maßnahmen auch anpassen. Aber ja, man kann das als kleiner Betrieb machen und wir sind auch daran interessiert, so wie wir es im Kaffee zum Beispiel machen, dann zum Beispiel auch im Weinbau, wenn sich da ein bisschen eine kritische Masse zusammenbraut, da auch mal gemeinsam ranzugehen und zu schauen, wie man vielleicht entsprechende Anpassungen an der Plattform auch noch macht, dass es sozusagen noch besser auf den Weinbau passt, weil der hat ja auch seine eigenen Charakteristika und funktioniert anders als eine Kartoffel. Ne? Und dass man sagt, da sind vielleicht noch andere Parameter wichtig oder einfach anders strukturiert oder da auch mal noch gemeinsam zu einer Bank geht, um einfach mal zu schauen, was bräuchtest du eigentlich, liebe Bank, damit jetzt ein Weinbauer da auch entsprechend vielleicht weniger Zinsen zahlen muss oder ein Versicherer oder wo auch immer.
Cool. Danke, Tobias. Sehr spannend.
Sehr gerne. Freut mich. Danke für die Einladung.
Der Wein am Sonntag ist ein Podcast von Christoph Raffelt und seinem Büro für Wein und Kommunikation. Er freut sich über jedes Feedback zu seinen Podcasts, die ihr direkt unter www.originalverkork.de abrufen könnt oder auch bei einschlägigen Anbietern wie Apple Podcasts oder Spotify findet. Dort könnt ihr den Podcast natürlich auch bewerten.
Und natürlich freut sich der Autor auch über Zuwendungen, zum Beispiel über Steady oder andere Formen, von denen ihr ein paar Möglichkeiten bei ihm auf der Website findet und die dazu beitragen, diesen Podcast zu finanzieren.